Hirn, dass Gnade allein, Gnade heißt Herrschaft Jesu Christi, dann geschieht Gnade. Heute geht es um den Ruf Gottes und dem Glauben und die Gerechtigkeit. Es geht um den dritten Schritt, den wir heute machen, um im Alten Testament Christus und das Evangelium zu entdecken. Vor zwei Wochen hörten wir, wie inmitten der Katastrophe des Sündenfalls der Sieg Christi über den Satan verheißen wurde. Und letzten Sonntag wurde uns die rettende Arche als Hinweis auf Jesus Christus bewusst gemacht. Und nun begegnen wir Abraham, dem Stammvater Israels. Und er ist mehr als das, wir haben es eben schon gehört, er ist, wie es im Alten und im Neuen Testament heißt, der Vater vieler Völker. Genauer, er ist für alle, die wie Abraham aus dem Glauben leben, so heißt es im Römerbrief Kapitel 4, unser aller Vater. Im Galaterbrief genauso, er kennt also die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder, also Abrahams Nachkommen. Von diesem Abraham sagt der menschgewordene Sohn Gottes, man kann das nachlesen im 8. Kapitel des Johannesevangeliums, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, den Tag des Kommens Jesu, und er sah ihn und er freute sich. Und dann fügt Jesus jenen Satz hinzu, der den Ursprung des Glaubens Abrahams offenbart. Er sagte, ehe Abraham wurde, bin ich. Johannes 8, 58. Wenn wir uns also mit Abraham beschäftigen, liegen wir nur dann richtig, wenn wir zugleich, wie es im Hebräerbrief heißt, aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wo Glaube ist, da ist Christus. Noch präziser gesagt, wo Christus einen Menschen regiert, da ist Glaube an den wahren Gott. So treten wir es also ein in das Zeitalter des Glaubens, das vor fast genau 4000 Jahren begonnen hat. Mit Abraham geht Gott die ersten Schritte zur Vorbereitung des Heils, das dann vom gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes vollbracht wurde. Ich lese mal die ersten Verse aus dem 12. Kapitel und später mitten in der Predigt folgen noch einige Verse aus dem Anfang des 15. Kapitels des ersten Buches Mose. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Wir stoßen in der Abrahamsgeschichte auf eine Fülle von Kernbotschaften der Bibel. Ich nehme also nur drei heute heraus. Ich sagte es eben schon, es geht heute um den Ruf Gottes, es geht um den Glauben Gottes, gibt es denn sowas, ja? Und es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Und diese drei hängen so eng zusammen, dass sie zwar zu unterscheiden sind, aber nicht voneinander zu scheiden sind. Und ein viertes kommt als Voraussetzung dazu, das ist die Erwählung. Denn diese Frage drängt sich ja auf. Wie kommt Gott dazu, ausgerechnet diesen Abram zum Stammvater Israels zu erwählen und obendrein alle Geschlechter auf Erden durch ihn zu segnen? Diese Erwählungsfrage ist ein Thema, das seit die Christenheit seit 2000 Jahren bewegt. Never ending story. Aber ich kann mal drei Punkte ganz kurz aus der Bibel ableiten und sagen. Erstens, zwar ist die Berufung durch Gott ein geschichtliches Ereignis. Es geschieht hier auf diesem Erdball. Aber die vorausgehende Erwählung ist ein überzeitliches Ereignis, eine Entscheidung Gottes vor aller Zeit. Wissen wir, vor Schöpfung der Welt hat er schon auserwählt. Gott allein bestimmt, wer mit ihm die Ewigkeit verbringt. Zweitens, das erwählende Handeln Gottes ist nicht an Bedingungen geknüpft. Das erwählende Handeln Gottes gründet nicht in den Werken und nicht im Charakter des Erwählten, sondern ausschließlich im freien Willen Gottes. Gott spricht, kann man nachlesen in 2. Mose 33, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und die Bibel Schlussfolger, das kann man nachlesen in Römer 9, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern allein an Gottes Erbarmen. Dritter Punkt, ganz kurz, dann ist die Erwählungsfrage hier abgehandelt. Die biblische Lehre von der Erwählung und das Wort vom Kreuz haben eine grundsätzliche Gemeinsamkeit. Beide sind dem natürlichen Menschen ein Ärgernis. Weil am Kreuz Christi und an der freien Gnadenwahl Gottes alles Leistungsdenken, alles Verdienstdenken scheitern muss, zerschellen muss. Und dagegen wehrt sich der stolze Mensch, solange er lebt. Und wenn er als Christ lebt, wehrt er sich zu seinem Nachteil ein Leben lang dagegen. Ich kann nur sagen, geben wir diesen idiotischen Stolz auf und überlassen wir Gott, was Gottes ist. Ja, dann werden wir in der Erwählungsfrage Klarheit und Freude gewinnen. So, nun geht der erste Punkt los mit dem Ruf Gottes. Dieser Ruf geht an den von Gott erwählten Abram, so heißt es ja am Anfang. Und er lautet, geh aus deinem Vaterland, geh aus deiner Verwandtschaft, geh aus deinem Vaterhaus. Das ist, finde ich, ein starkes Stück. Versetzen wir uns mal in die Lage und in die Haut von Abraham. Wie würden wir reagieren? Also ich würde mich zumindest nach der Umzugsadresse erkundigen. Tatsächlich, ehrlich. Wohin? Aber Gott spricht, geh in dein Land, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und spätestens an diesem Punkt muss sich die Natur des Menschen wehren dagegen. Wir sind auf Sicherheit bedacht, auf Kalkulierbarkeit. Wir wollen darüber nachdenken, wir wollen Einsicht haben in die nächsten Schritte. Aber von solchen Bedenken Abrahams, auch von der Bitte um eine Klarstellung, lesen wir hier gar nichts in der Bibel, sondern da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Zack. Wie ist das möglich? Haben wir es bei Abraham mit einem Sonderexemplar von Mensch zu tun? Wirklich, das fragt man sich doch. Haben wir hier ein Vorbild, dem wir nacheifern sollen? Das hört man ja so oft. Ja? Und wenn man das hört, dann wird man innerlich ganz kleinlaut und seufzt und beklagt seinen Kleinmut und seinen schwachen Glauben. Ja, Søren Kierkegaard sagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Die Bibel bezeichnet Abraham weder im Neuen noch im Alten Testament als Vorbild für uns. Steht nirgendwo. Warum? Weil der Verfasser der Bibel, der Heilige Geist, offenkundig weiß, dass wir in uns weder die Kraft noch die Fähigkeit haben, uns dem Verhalten Abrahams nachzubilden. Das fehlt uns. Aber realistischer wird unsere Wahrnehmung und auch unsere Schlussfolgerung, wenn wir unseren Blick von Abraham weglenken und auf den Beweggrund Abrahams sehen. Auf den allmächtigen Gott in seiner alles wirkenden Offenbarung, in seinem schöpferischen Wort. Dann kommen wir auf den Grund der Wahrheit. In der Bibel heißt es, im Psalm 115, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Und dann heißt es im Psalm 33, eine schöne Ergänzung, alle Welt fürchtet den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt, denn wenn er spricht, so geschieht es. Und wenn er gebietet, so steht es da. Also dieser alles wirkende Gott, dieser alles bewegende und dieser schöpferisch gestaltende, der ruft. Und sein Ruf wird zum Ereignis. Wäre es anders, säße keiner von uns hier. Hätte Gott nicht in derselben unbändigen Kraft, mit der er Christus Jesus aus dem Tod herausgerufen hat, auferweckt hat, in derselben Kraft, hätte er uns nicht in dieser Kraft beim Namen gerufen, dann wären wir allesamt noch geistliche Leichen. Wir wären gottlos, geistlos, glaubenslos. Nun aber sind wir hier, und wir sind, sofern wir an Jesus Christus glauben, nun zitiere ich aus dem 1. Petrusbrief, das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Auserwählt, berufen, in Gnaden, wie Abraham. Das sind wir. Auch Abraham konnte nur aus seinem alten Leben aufbrechen, weil sein Schöpfer und Retter ihn in Bewegung brachte. Der einzige Grund. Und Abraham wird das später auch genau schildern, wie ihm unter der machtvollen Offenbarung Gottes geschehen ist. Man kann das nachlesen in 1. Mose 24. Da schickt er seinen ältesten Knecht los, damit er ihm die Ehefrau für Isaak, der noch geboren werden sollte, für Isaak holt und auch nach Hause bringt. Und da sagt er diesem Knecht, der Herr, der Gott des Himmels, hat mich von meines Vaters Haus genommen. Interessant, ne? Er hat mich genommen, 1. Mose 24,7. Also Abraham nahm nicht nach reiflichem Überlegen und nicht nach diversen Gehorsamsübungen Abschied von zu Hause. Er wurde genommen. Und dieser Fingerzeig auf den souveränen Gott ist der Bibel so wichtig, dass sie ihn Jahrhunderte später noch einmal wiederholt, bekräftigt. Nämlich als aus Abraham und Sarah und Isaak ein großes Volk geworden war, da sammelt Josua dieses Volk bei sich hin. Das kann man nachlesen in Josua 24. Und da spricht Josua ein prophetisches Wort. Er sagt, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms und dienten anderen Göttern. Da nahm ich Gott, da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Also Gott nimmt den Abraham, Gott gibt den Isaak und Gott bestimmt über ihren und unseren Werdegang. In der gesamten Heilsgeschichte Gottes mit seinen erlösungsbedürftigen Geschöpfen hat es nie eine Initiative gegeben oder auch nur einen positiven Impuls, den sich ein Mensch zugute halten könnte. Im Gegenteil, Gott bringt die Seinen immer durch ihr Scheitern hindurch zum Ziel. Durch unser Versagen hindurch rettet er uns ins Ziel. Und die Zielbestimmung für Abraham lautet, ich will, Gott spricht, ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und deine Nachkommen sollen ein Segen sein. Und dann folgen jene Worte Gottes, die bis zum letzten Tag der Weltgeschichte über den Auf- und Abstieg von Nationen und von Menschen entscheiden. Gott sagt, ich will segnen, die dich segnen, und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden. Das war wiederum eine Predigt für sich, dieses Wort Gottes über Fluch und Segen. Heute nur in Kurzfassung, wer klug ist, achtet auf diese Garantieerklärung Gottes, dass er die Menschen durch alle Zeiten hindurch so behandelt, wie sie Abraham und dessen Nachkommen behandeln. Das ist ein unaufhebbarer Zusammenhang und die deutsche Geschichte und auch die aktuelle europäische Geschichte spiegeln diese Wahrheit wider. Je schrecklicher Nazi-Deutschland mit den Juden verfuhr, umso furchtbarer war der Schrecken und die Zerstörung, die Gott über Deutschland brachte. Und genauso wird dieser biblische Grundsatz in der Gegenwart sichtbar. Je mehr sich wachsende Kräfte in Europa, das geschieht leider, darin üben, Israel zu diffamieren und Israel zum Sündenbock für den Unfrieden in Nahost zu machen, umso rasanter verliert die Europäische Union an politischer und gesellschaftlicher Stabilität. Wir merken das gar nicht so recht, aber die Wahrheit ist, die innere Auflösung der Europäischen Union schreitet unaufhaltsam voran. Wir werden momentan Zeitzeugen eines Dramas von historischem Ausmaß. Und das demonstriert uns die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. So, Abraham verlässt sich also auf die bedingungslosen Verheißungen des Allmächtigen und er macht sich auf den Weg. Und es ist, typisch für unser einst Auserwählte, kein gerader Weg. Abraham irrt nach Ägypten und bringt seine Frau in höchste Gefahr. Er trennt sich von seinem Neffen Lot aus guten Gründen. Dann führt er Krieg gegen einige Stadtkönige, gewinnt auch. Und er begegnet dann diesem geheimnisvollen Melchisedek, dem Priester Gottes des Höchsten, wie es dort heißt, der ein Hinweis auf Jesus ist. So, das war ganz kurz gefasst. Das Zwischenstück. Und dann heißt es im 15. Kapitel am Anfang, nach diesen eben erwähnten Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus, er wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das ist der Schlüsselvers, das ist der Schlüsselvers schlechthin, der uns das rechte Verständnis für die ganze Heilige Schrift aufschließt. Und er gibt uns dann auch Einsicht in unsere Beziehung zu Gott. Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete ihm das zur Gerechtigkeit an. Das ist nämlich der Kern des Evangeliums schlechthin. Die gute Nachricht lautet, Gott gibt, was wir nicht haben, damit wir dahin kommen, wo wir hier nicht aus eigener Kraft kommen können, nämlich in seine Herrlichkeit. Er glaubt und Gott gibt Gerechtigkeit. Der Habakuk, der Prophet, der Jahrhunderte später nach Abraham lebte, der hat das so formuliert, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das taucht dann wiederholt im Neuen Testament aus, im Römerbrief, im Galaterbrief, haben wir eben gehört, und auch im Hebräerbrief, dort im 10. Kapitel. Und wer diese Wahrheit zurückweist, nämlich dass Gott allein der Vertrauenswürdige ist und dass wir ausschließlich im Vertrauen auf ihn und sein Wort leben können, wer das zurückweist, der wird auf der letzten Seite der Bibel, in Offenbarung 22, zu denen gerechnet, die draußen bleiben müssen, fern von der Herrlichkeit Gottes, weil sie, wie es da heißt, die Lüge lieben und tun. Also das ist eine Scheidung, die sich durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Auf der einen Seite die Glaubenden, die Gott vertrauen und seine Gnade genießen, und auf der anderen Seite die auf sich vertrauen, weil sie Gottes Wort nicht glauben und deshalb den Zorn Gottes erfahren. Dieser absolute Vorrang des Glaubens wurde auch nicht durch die spätere Gesetzgebung am Sinai in irgendeiner Weise eingeschränkt. Im Gegenteil, die Gebote Gottes haben ja erst das ganze Ausmaß unserer Sündhaftigkeit damals und heute offenbart. Die Gesetzgebung am Sinai hat enthüllt, dass wir Tag für Tag auf Gnade Gottes angewiesen sind und dass keiner aus eigener Kraft den Maßstäben Gottes genügen kann. Wir sind also vollständig auf ein Leben im Glauben angewiesen. Das sagt auch Sinai, die Gesetzgebung am Sinai. Und das gilt, wie Paulus dann im Römerbrief im 1. Kapitel sagt, für alle Menschen, zuerst den Juden, heißt es in Römer 1,16, und dann ebenso für die anderen Nationen. So, nun lautet die Frage, was ist überhaupt Glaube? Woher kommt er? Sondert ihn der gutwillige und besonders kluge Mensch irgendwie ab? Was haben wir gegenüber den Leuten, die nicht glauben, an anderem vorzuweisen? Beeindrucken wir Gott mit dem Glauben?
Ja.
Ja? Gut, eine. Wir kennen ja alle diesen Satz, ne? Du musst nur glauben, dann wird es schon gut. Du musst nur glauben. Das ist ein wunderbarer Satz. Der Haken liegt darin, liegt ihm nur. Ja? Du musst nur glauben, dass du, das könnte genauso lauten, du musst nur eine neue Schöpfung hervorbringen, dann ist es gut mit dir. Du musst nur etwas ganz Neues schaffen, etwas Göttliches, dann ist es gut. Das ist derselbe Inhalt wie du musst nur glauben. Die Welt des Glaubens ist genauso eine Schöpfung Gottes wie die sichtbare Welt hier auf Erden oder am Firmament. Und in diese Welt des Glaubens hat der Schöpfer aller Dinge den Abraham hineingerufen, so wie er später den Mose hineinrief und wie er den David und die Maria und all die anderen hineinrief. Und als Spitze des Ganzen, fast wie eine Ironie Gottes, hat er den größten Christushasser und Gemeindeverfolger Paulus in diese Welt des Glaubens hineingerufen. Dieser Mann schreibt später im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel, dass er ein weiser Baumeister der Gemeinde Gottes sei. Ja? Und er beginnt diese Mitteilung so, im 3. Kapitel des 1. Korintherbriefs: Ich nach der Gnade Gottes, Paulus nun, ich nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Und genauso hätte Abraham oder könnte Abraham seine Lebensgeschichte beginnen: Ich nach der Gnade Gottes. Und wir alle, die wir an Jesus Christus hängen, können sagen, wenn wir Realisten sind: Ich nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Wir geben damit Gott Recht. Gott sagt im Hebräerbrief, dass wir aus Gnade allein selig geworden sind, gerettet worden sind. Und dann geht's weiter: Durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also der Glaube ist gewissermaßen so etwas wie eine Nabelschnur, mit der Gott seine wiedergeborenen Kinder verbindet und ihnen uns Anteil gibt an seiner göttlichen Natur. Das ist ein, wie es im 1. Timotheusbrief 3,16 heißt, das ist ein Geheimnis. Dieses Geheimnis des Glaubens verweist immer, auch dort übrigens im 1. Timotheusbrief, da geht es mit eher weiter, mit Christus, verweist immer auf Christus. Dieses Geheimnis werden wir nicht ausloten können, aber es existiert. Denn am Anfang des neuen Lebens steht stets das göttliche Wort. Wir haben es ja eben gehört: Es begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Also Gott offenbart sich in seinem Wort, sein Wesen. Er enthüllt sein Wesen durch seinen Geist der Kraft und der Liebe, durch sein Wort. Und nun kommt's: Diese Selbstmitteilung Gottes ist so stark und so unwiderstehlich, dass der von Gott gerufene Mensch herausgerissen wird aus dem geistlichen Tod. Die Leiche wird lebendig. Der Glaube lebt immer von dem, was Gott sagt, am Anfang und weiter und bis ans Ende aller Zeiten. Diese Information Gottes, diese Einformung der Wahrheit in Abrahams und in unsere Herzen führt uns in eine neue Dimension des Lebens hinein. Und diese neue Dimension hat etwas mit Faszination zu tun. Es geht nicht um unseren Kopf, es geht um unser Herz. Wenn Gott uns zum Glauben ruft, zum Glauben an ihn, wenn er sich offenbart, dann begegnen wir zum ersten Mal dem wahren Leben. Das fasziniert. Dann begegnen wir zum ersten Mal der wahren Liebe. Da kann kein Mensch widerstehen, wenn er das erlebt hat. Und wir begegnen der wahren Treue und so weiter. Wir begegnen der Wahrheit in aller Kostbarkeit der göttlichen Person. Wir begegnen nämlich Jesus Christus, er ist das alles in Person: Wahrheit, Liebe, Freundlichkeit, Treue. Und dieses Licht, das uns da anzieht, ist einfach stärker als die Finsternis, in der wir uns bisher aufgehalten haben. Diese geistliche Verfinsterung und diese aufbauende Liebe ist stärker als die Selbstsucht, die uns isoliert hat bis dahin. Das Leben aus Gott ist einfach stärker als der Tod. Und dieser Tod band jeden unter die Gewalt Satans und in Ängsten, solange dicht der Ruf Gottes sein Herz lebendig macht. Aber das Wort der Verheißung aus Gottes Mund erleuchtet die Augen unseres Herzens, so heißt es ja im Epheserbrief. Und es zeigt uns die ewige Welt der Wahrheit auf. Und er schließt uns auch die Tür dazu auf. Und der Abraham hat diese Erleuchtung erfahren und er tritt hinein in dieses neue Leben des Glaubens. Eine neue Welt, die sich vor Abraham auftut. Und was sieht er? Er sieht mit den erleuchteten Augen des Herzens, obwohl er noch in den Anfängen dieses ungewohnten Glaubenslebens steckt, er sieht die Erfüllung der Verheißungen Gottes schon. Er sieht es aufgrund des Vertrauens, das Gott in sein Herz gepflanzt hat. Ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen. Sieh zum Himmel, sieh die Sterne. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Ja, typisch für alle Kinder Gottes auf Erden. Abraham geht im Glauben los. Kennen wir doch von uns auch. Und dann greift er wieder zu scheinbar sinnvollen Tricks, um das Ziel Gottes zu erreichen. Wir kennen das, der Reinfall mit Hagar und mit Ismael, der bis zum heutigen Tag ein Riesenproblem ist. Das führt dazu, dass Abraham nun 99 Jahre alt werden muss. Eine lange Wartezeit beginnt nach diesen eigenen fleischlichen Versuchen, Gottes Ziel zu erreichen. Und dann kommt die Zusage Gottes, aber die schlägt nun rein. Das kann man lesen im 1. Mose 17. Ich bin Gott der Allmächtige, ich bin El Shaddai, ruft Gott dem Abraham ins Herz. Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen, deinem Samen, wie es wörtlich heißt, von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund ist. Im Glauben erkennt Abraham, dass der Bund, den Gott mit ihm schließt, also ein ganz einseitiger Bund, dass der weit über seinen künftigen leiblichen Sohn Isaac hinausreichen wird, denn dieser Bund hat Ewigkeitsqualität, sagt Gott. Und dieser Bund hat seine Krönung in Christus Jesus, dem König von Israel. Am Anfang wird er gekrönt mit einer Dornenkrone, demnächst werden wir ihn sehen in Majestät, wenn er wiederkommt. Und die Gläubigen aus allen Nationen werden mit den Juden dazugehören zu diesem ewigen Bund und gehören heute schon dazu. Also Jesus Christus allein ist der tragende Grund und das Ziel des Abraham-Bundes. Und diesen Bund erneuerte er und besiegelte ihn am Kreuz mit seinem Blut. Wir werden am nächsten Sonntag über den Bund, über die Bündnisfrage eine eigene Predigt hören von Thomas. Deswegen werde ich jetzt zum letzten Punkt langsam kommen. Jedenfalls verstehen wir nun, weshalb der Sohn Gottes, als er auf dem Weg zum Kreuz war, innerlich es schon vor Augen hatte, weshalb er da ausrief: Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und wurde froh. Das ist der Zusammenhang. Allein in ihm, so sagt die Bibel, in Christus Jesus, ist das Ja auf alle Gottesverheißungen. So, ganz kurz der dritte Punkt, die Gerechtigkeit Gottes. Ich denke, wir haben es schon kapiert, es ist klar, wer gerecht ist vor Gott, das ist der Mensch, der sich ausschließlich auf Gottes Wort verlässt, auf sein lebendiges Wort. Das lebendige Wort Gottes, das ist Jesus Christus selbst, hat alle Erlösung gewirkt und hat das Heil, unser Heil, vollendet. Auf wen sollen wir uns sonst verlassen? Wer sich an diesen für uns gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes hängt, also alles von ihm erwartet, alles, der steht im rechten Verhältnis zum Allmächtigen. Ganz simples Beispiel, es ist keine moralische Frage, Gerechtigkeit. Diese Wand hier steht im rechten Verhältnis zur Decke und zum Boden. Die trägt diesen Bau. Das sind 90 Grad. Wenn da ein stumpfer Winkel ist, wenn die Wand so steht, oder ein spitzer Winkel, so, bricht das Ding zusammen. Das ist Gerechtigkeit hier. Wirklich, ganz im Ernst. Das ist Gerechtigkeit, dass diese Wand im rechten Winkel steht. Durch Jesus Christus stehen wir im rechten Winkel zu Gott. Wir haben die rechte Beziehung durch ihn. Das allein ist maßgebend. Wer an den glaubt, so sagt die Bibel, der die Gottlosen gerecht macht, der die Beziehung richtig herstellt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also Gottes eigene Gerechtigkeit, das ist seine rettende Liebe, wird uns zugeeignet. Also wenn man das mal genau auf sich wirken lässt, muss man nur sagen, Gott ist verrückt. Weil, also verrückt nach den Maßstäben dieser Welt und auch nach den Maßstäben aller gesetzlichen Hampelei in der Christenheit. Gott gibt uns und dem Abraham Glaube, Nummer eins. Und dann rechnet er dem Abraham und dir das, was er dir und mir und dem Abraham gegeben hat, uns zugute. Ist das nicht verrückt? Es ist ein hundertprozentiges Schenken, Schenken, Schenken von Gott. Und dann sagt er, und weil du dich hast beschenken lassen, lieber Christoph, deshalb erkläre ich dich zum Gerechten. Hier sitzt ein Gerechter in seiner ganzen Fehlerhaftigkeit. Hier steht ein Gerechter in seiner totalen Fehlerhaftigkeit. Also langsam kriegen wir vielleicht einen Geschmack von dem, was Gnade ist. Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Beziehungsereignis. Und alle menschlichen und alle juristischen Vorstellungen werden durch diese Gerechtigkeit Gottes gesprengt. Und wer sich diese Gerechtigkeit durch eigene religiöse Leistungen verdienen will, der liegt furchtbar schief, der steht außerhalb des Gnadenbundes. Wer sich aber von Gott beschenken lässt, mit Glaube und mit Hoffnung und Liebe, der wird ein Glaubender, der wird ein Liebender, der wird ein Hoffender. Der steht richtig, der steht auf dem Felsen Jesu, der ist ein Gerechter. Jesus, so sagt die Bibel, ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit. 1. Korinther 1,30. Und durch ihn, Römer 5,17, das ist das vorletzte Zitat, dann ist das Ding zu Ende hier, durch ihn, durch Jesus Christus, empfangen wir die Fülle der Gnade und die Fülle der Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir diese Zusage im Vertrauen ergreifen und als Empfangende leben, dann sind wir wahrhaftig Kinder Abrahams, wahrhaftige Nachkommen des Abrahams. Denn wir ehren damit Gott. Es heißt, das ist der Schlusssatz jetzt, Römer 4,21. Es heißt, Abraham zweifelte nicht an den Verheißungen Gottes durch Unglaube, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt. Das kann er tun und er tat es auch in unserem Leben und in Abrahams Leben. Herr Jesus Christus, fassen können wir das wirklich nicht, kein Mensch. Unsere Kapazität ist so klein, du bist so groß in deiner Gnade, in deiner Macht, in der Fülle deines ganzen überfließenden, liebenden Lebens. Aber wir sind dir dankbar, dass du uns gerufen hast mit einem heiligen Ruf, dem keiner von uns widerstehen konnte. Und wir danken dir, dass du in deiner Treue und Freundlichkeit und Geduld uns mitnimmst auf den Rest des Weges bis in deine Herrlichkeit hinein. Wir bitten dich, dass dieses Evangelium durch die Welt zieht, noch einmal mächtig, auch in Bonn und in Deutschland. Wir bitten dich, dass du noch einmal in den Kirchen und freien Gemeinden, in der katholischen und evangelischen Gemeinden, dass du dort Leben schaffst, Hunger nach dir, dass du Erweckung schenkst und dass in dieser trüben Lage, in der wir jetzt stecken, das Licht deiner Liebe aufleuchtet. Amen.